Wir lesen ein Gotteswort, ehe wir dann beten, und zwar aus 2. Chronik, aus dem 15. Kapitel, einige Verse. Wir stehen dazu auf, während wir das Wort des Herrn lesen. 2. Chronik 15. Da kam der Geist Gottes über Asaria, dem Sohn Obeds, so dass er hinausging, vor Asa hintrat und zu ihm sagte: Hört mich an, Asa und ihr Judäer und Benjamitin, alle, der Herr ist mit euch, solange ihr euch zu ihm haltet. Und wenn ihr ihn sucht, lässt er sich von euch finden. Wenn ihr ihn aber verlasst, wird auch er euch verlassen. Lange Zeit ist Israel ohne den wahren Gott gewesen und ohne priesterliche Belehrung und ohne Gesetz. Dann aber, in seiner Bedrängnis, kehrte es zum Herrn, ihrem Gott Israels, zurück. Und da sie ihn suchten, ließ er sich von ihnen finden. In jenen Zeiten aber gab es keine Sicherheit für die Aus- und Eingehenden, denn beständige Unruhen herrschten bei allen Bewohnern der verschiedenen Landesteile. Ein Volk wurde von dem anderen bedrängt und eine Stadt von der anderen, denn Gott schreckte sie durch Leiden aller Art. Ihr aber seid stark und lasst eure Hände nicht erschlaffen, denn euer Tun wird belohnt werden. Bis dahin dieses wunderbare und herrliche Gotteswort. Ich möchte noch einmal vielleicht vom 2. Vers B wiederholen. Der Herr ist mit euch, solange ihr euch zu ihm haltet. Und wenn ihr ihn sucht, lässt er sich von euch finden. Wenn ihr ihn aber verlasst, wird auch er euch verlassen. Lob und Dank. Möge der Herr uns jetzt segnen, während wir ihn die Ehre bringen. Himmlischer Vater,
ja.
Wir danken dir für dein teures und heiliges Wort. Wir danken dir für alles, Herr,
ja, Herr,
was du uns bis zu dieser Stunde gegeben hast. Wir danken dir für dein Licht, Herr, das in unsere Herzen erleuchtet hat. Herr, auch heute Abend wirst du weiter zu uns reden, durch dein teures und heiliges Wort. Herr, du kannst auch reden durch deinen guten, heiligen Geist. Herr, wir sind dankbar für alles, was du uns bereitet hast. Dir sei die Ehre und der Preis und der Ruhm. In Jesu Namen. Amen.
Amen. Ich möchte euch alle ganz herzlich willkommen heißen in dem teuren Namen Jesus und wünsche euch, dass ihr euch wohlfühlt in unserer Mitte. Wir werden versuchen, alles zu tun, was wir können, um euren Aufenthalt hier so gut wie möglich zu gestalten. Aber ich glaube, dass es in der Hauptsache darauf ankommt, was wir geistlich mitnehmen und erleben. Es kommt nicht in erster Linie darauf an, wie wir irdisch untergebracht oder versorgt werden. Es kommt darauf an, wie wir geistlich versorgt werden, welch eine Speise uns dargereicht wird. Ich möchte zuerst aus dem Lukas, dem 24. Kapitel, dann aus Apostelgeschichte 1 und dann aus dem Kolosserbrief eben schnell ein paar Verse lesen. Vielleicht darf ich darum bitten, dass wir aufstehen zum Lesen des Wortes. In Lukas 24 lesen wir vom 27. Vers. Darauf fing er bei Mose und allen Propheten an und legte ihnen alle Schriftstellen aus, die sich auf ihn bezogen. So kamen sie in die Nähe des Dorfes, wohin die Wanderung ging, und er tat so, als wollte er weiter wandern. Da nötigten sie ihn mit den Worten, Bleibe bei uns, denn es will Abend werden, und der Tag hat sich schon geneigt. So trat er denn ein, um bei ihnen zu bleiben. Als er sich hierauf mit ihnen zu Tisch gesetzt hatte, nahm er das Brot, sprach den Lobpreis, brach das Brot und gab es ihnen. Da gingen ihnen die Augen auf, und sie erkannten ihn, doch er entschwand ihren Blicken. Und dann aus Apostelgeschichte, dem ersten Kapitel, Apostelgeschichte Kapitel 1, gleich von Vers 1. Meinen ersten Bericht habe ich über das alles verfasst, was Jesus getan und gelehrt hat, von Anfang an, bis zu dem Tage, an dem er den Aposteln, die er erwählt hatte, durch den Heiligen Geist seine Aufträge erteilte und dann aufgenommen wurde. Ihnen hatte er sich auch nach seinen Leiden durch viele Beweise als lebendig bezeugt, indem er sich 40 Tage lang vor ihnen sehen ließ und mit ihnen über das Reich Gottes redete. Und aus Kolosser, von Vers 27, Kolosser 1, von Vers 24. Jetzt freue ich mich der Leiden, die ich für euch zu erdulden habe, und ergänze das, was an den Trübsalen Christi noch fehlt, in meinem Fleisch, für seinen Leib, das heißt für die Gemeinde, deren Diener ich infolge des Haushalteramtes geworden bin, das mir von Gott im Hinblick auf euch übertragen worden ist, um das Wort Gottes vollkommen auszurichten. Nämlich das Geheimnis, dass seitdem es Weltzeiten und Menschengeschlechter gibt, verborgen gewesen, jetzt aber seinen Heiligen geoffenbart worden ist. Wir wollen beten. Himmlischer Vater, wir schauen auf zu dir, o Gott. Wir sind nicht gekommen, um Menschen zu hören oder ihre Meinungen. Wir sind gekommen, um dich zu hören und dich zu erleben. Wir bitten dich, sei du gegenwärtig, o Herr. Rede durch dein Wort und durch deinen Heiligen Geist. Ja, wie dein Knecht betete, du bist der Gott Daniels. Du vermagst, den Mund zu schließen und auch zu öffnen. Du wollest ihn öffnen, wenn dein Wort gesagt wird, ihn schließen, wenn eigene Gedanken gebracht würden. O Gott, wir haben nur eine Sehnsucht im Herzen, und das ist deinen Willen zu tun, solange wir hier auf Erden sind, koste, was es koste, denn wir möchten vor dir bestehen. Segne uns alle aus dem Reichtum deiner Gnade, und wir bitten dich, möge dein Sieg offenbar werden, heute Abend, zur Verherrlichung und zur Ehre deines heiligen Namens. Amen. Amen. Wir setzen uns. Ich bin Gott von ganzem Herzen dankbar für diese Gelegenheit, dass wir an dieser Stätte in aller Ruhe und ungestört, in aller Offenheit vor dem Angesicht des Allerhöchsten die Dinge seines Wortes darlegen können und keine Rücksicht zu nehmen brauchen, weder auf uns selber noch auf jemand anders. Wir leben in einer Zeit, in der das Gericht am Hause Gottes beginnt, in einer Zeit, in der alle Dinge in der Gemeinde geordnet werden müssen und alle wilden Triebe müssen abgeschnitten werden, dass sie nicht hervorwuchern Und Jesus selber hat's ja gesagt von dem Weingärtner, dass er alle Reben, die Frucht bringt, die wird er reinigen, dass sie mehr Frucht bringen. Wer das Wort versteht und der Reben reinigen, der weiß, dass man sie nicht ins Wasser tut und dann wäscht, sondern man schneidet die wilden Triebe, man schneidet das, was das Leben des Weinstocks nimmt, weg, damit das Leben dahin gehen kann, wo die echte Frucht offenbar werden soll. Also, wenn der Herr in dieser Zeit reinigt, wenn er beschneidet, wenn er zurechtweist, dann sollen wir dankbar sein. Denn dann meint er es gut mit uns. Dann sind wir Reben, die Frucht tragen sollen und Frucht tragen dürfen. Wenn er nicht mehr beschneidet, dann sind wir in Gefahr, abgehauen zu werden. Ich möchte lieber beschnitten als abgehauen werden. Ich möchte lieber in der Zeit der Gnade, dass das scharfe Messer seines Wortes, das wie ein zweischneidiges Schwert ist, an mir die Wirkung vollzieht, als dass ich am Ende abgehauen werden muss und ins Feuer geworfen, bedingt, es handelt sich da um Reben. Sehr oft haben wir den Vergleich gehört und gezogen vom Unkraut und dem Weizen, von der Spreu und dem Weizen, aber dort heißt es, jede Rebe an mir, jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Jede Rebe aber, die Frucht bringt, die wird er reinigen, auf dass sie mehr Frucht bringt und der Herr geehrt und verherrlicht wird. Es liegt mir auf dem Herzen, einiges zu sagen von dem, was uns in dieser Zeit besonders betrifft, was zur Verkündigung des Wortes Gottes gehört und zum Abschluss, ja zu dem gesegneten Abschluss für die Vollkommenheit und Vollendung der Gemeinde Jesu Christi notwendig ist. Und ich habe deshalb dieses Wort hier gewählt, als der Herr Jesus mit seinen Jüngern zu sprechen anfing, begann er bei Mose und allen Propheten und hat ihnen die Heilige Schrift in ihrer göttlichen Bedeutung und Erfüllung zeigen und offenbaren können. Wir glauben, dass wir in der Zeit leben, in der alle Dinge zum Abschluss kommen. Und wenn die Spötter spotten, auch das ist in der Bibel vorausgesagt, dass am Ende der Zeit Spötter auftreten werden, die nach ihren eigenen Lüsten wandeln, ja, die nichts anerkennen, sondern von sich selber eingenommen sind, hochmütig und prahlerisch, und sie gehen ihre eigenen Wege. Aber das erinnert mich an das Gespräch des einen Bruders mit einem Menschen, der nicht an Gott glaubte. Der Ungläubige hat ihm ins Angesicht gesagt, Gott ist doch tot. Und der Gläubige sagt, das kann nicht sein. Ich habe gerade noch mit ihm gesprochen. Der Ungläubige sagt, Gott ist doch tot. Und der Gläubige sagt, das kann nicht sein. Ich habe gerade noch mit ihm gesprochen. Wir können mit Gott sprechen. Wir können mit ihm reden. Wir können Gemeinschaft mit Gott haben. Wer tot ist, das sind nämlich die Sünder, die tot sind in Sünde und Übertretungen. Aber Gott lebt. Und wer mit ihm zum neuen Leben gelangt ist, der lebt auch und hat Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. So sind die Dinge. Aber Menschen sehen sie verschieden, weil ihre Standpunkte und Erlebnisse verschieden sind. Hier in diesem Wort, und es geht mir besonders seit dem Donnerstag so nach, dass ich gebeugten Herzens und Hauptes die ganzen Tage einhergegangen bin, um dem Volke Gottes aus der Verantwortung heraus, die mir aufgetragen worden ist, den klaren Weg Gottes in dieser Zeit zu zeigen. Und ich darf das mit ganzem Herzen vor Gott sagen, ich habe keinen eigenen Standpunkt zu vertreten, Ich habe keine Denomination, der ich angehöre. Ich habe also gar nichts zu verteidigen als einzig und allein den wahren Glauben an Jesus Christus, die gesamte Offenbarung seines Wortes und seines Willens, wie sie uns in der Heiligen Schrift überliefert und hinterlassen worden ist. Alles andere ist nicht meine Sache. Wir haben festgestellt oder dürfen rückwirkend feststellen, dass zu allen Zeiten, wenn Gott etwas Besonderes auf Erden tat, gab es Menschen, die es geistlich verstanden haben und Anteil an dem Wirken Gottes bekamen, und es gab Menschen, die es verstandesmäßig aufgefasst und eine große Sache daraus machen wollten, aber die große Sache, die Gott je und je getan hat, war unter denen, die zu ihrer Zeit die göttliche Heimsuchung verstanden haben. Nicht die nachträglich, nachdem die göttliche Heimsuchung vorüber war, aus irgendeiner Sache etwas machen wollten. Vielleicht soll ich da deutlich werden. In den Tagen Moses tat Gott etwas Außergewöhnliches. Er sandte sein Wort und holte sein Volk heraus, offenbarte sich ihnen in einer ganz mächtigen Weise. Und alle, die von ganzem Herzen glaubten, hatten Anteil an dem, was Gott getan hat. Später, als die eine Generation zu Ende war und der Herr eine neue erstehen ließ, hatte er wieder jemand, der das Volk Gottes weiterführte. Und sie gingen hinein in das verheißene Land. Die Schriftgelehrten und die Pharisäer in den Tagen Jesu oder bis in jene Zeit hinein, sie haben sich auf Mose als ihren besonderen Propheten berufen und nach außen mit Recht. Sie haben sagen können, Mose hat gesagt. Mose hat gesagt. Und immer wieder hatten sie Mose in ihrem Mund. Mose hat das gesagt. Was sagst du? Mose hat gesagt. Und Mose hat gesagt. Aber sie haben ja gar nicht richtig geglaubt, was Mose gesagt hat. Denn hätten sie geglaubt, was Mose gesagt hat, dann hätten sie Jesus Christus erkannt, wären ihm gefolgt und hätten Anteil an dem Wirken Gottes in jener Zeit gehabt. Wir leben in einer Zeit, in der Gott einen Propheten gesandt hat. Und das dürfen wir mit ganzem Herzen sagen. Nach fast 2000 Jahren und seit dem Urchristentum, und jeder, der Kirchengeschichte gelesen hat, weiß es, es gab genügend, die den Anspruch gestellt haben, Propheten oder Prophetinnen zu sein. Aber einen Wortpropheten, einen Mann Gottes, mit dem so spricht der Herr, einen Propheten von heilsgeschichtlicher Bedeutung, einen Mann von Gott gesandt, durch den der Herr selber geredet hat, den hat's in der ganzen Zeit nicht gegeben, bis in unsere Tage hinein, weil dieses die Abschlusstage sind der gesamten Gnadenzeit, die jetzt ihren Höhepunkt erreicht. Jetzt gilt es aufzupassen. Es wird zwei Gruppen, die es immer gegeben hat, auch in dieser Generation geben. Es wird eine Gruppe geben, die ist geistlich gesonnen. Sie wird nicht sagen, wie damals, Mose hat das, Mose hat das, Mose hat das, sondern wie der Herr Jesus. Er nahm, was Mose gesagt hat. Er nahm, was die anderen Propheten gesagt haben und was die Psalmen gesagt haben. Er hat alles eingebettet in die Gesamtoffenbarung des allmächtigen Gottes und hat dem Volke Gottes einen Gesamtüberblick verschafft, so dass sie wissen konnten, hier erfüllt sich, was Mose, was Jesaja, was in den Psalmen, was im gesamten Alten Testament geschrieben steht. Und das ist das Geheimnis. Die Juden haben aus Mose ihren Propheten gemacht, haben gesagt, das ist unser Prophet. Recht hatten sie. Aber sie haben ja nicht gehört, was Gott ihnen durch den Propheten sagen wollte. Sie haben ihn ja nur als den Mann gebraucht, der ihnen so sehr willkommen war in das Gesamtkonzept, das sie sich aufgestellt hatten. Der Herr Jesus aber, er hat jede Weissagung, jeden biblischen Ausspruch, ob er im Mose, ob er im Jesaja, in den Psalmen, wo immer er geschrieben war, den hat er eingeordnet in das Gesamtgeschehen der göttlichen Erfüllung seines Wortes in jener Zeit. Und wenn wir in die Kirchengeschichte zurückschauen, es gab eine Zeit der Reformation. Gott hatte einen gewaltigen Mann, und das streitet niemand ab, einer der größten, die durch unser Land gezogen sind. Aber was war es? Es war nur ein Überrest, der damals begriffen hat, was Gott ihnen gegeben hat. Die anderen haben später eine große Sache daraus gemacht, haben gesagt, dieser Martin Luther, das ist unser Mann. Er ist ihr Mann bis auf den heutigen Tag. Aber die Frage ist, wo ist Gott? Wo ist das gesamte Heilsgeschehen? Wo erfüllen sich die Verheißungen der Heiligen Schrift? Und nachdem der Herr mit diesem großen Gottesmann zu Ende war, formte man eine Organisation und machte diese und jene Richtung daraus. Und Gott sandte wieder einen anderen. Und schon bis zum heutigen Tage. Er ist der Mann für eine gewisse Glaubensrichtung. Und das ist geschehen und geschehen und geschehen. Im Laufe der Jahrhunderte in der gesamten Kirchengeschichte. Brüder und Schwestern, das darf sich nicht wiederholen in dieser Generation. Das darf sich nicht wiederholen in dieser Generation. Der Einzige, der den Mittelpunkt in seiner Gemeinde hat, das ist Jesus Christus, unser Herr. Und wir sind vor Gott gebunden und gehalten, dass wir alle Weissagungen der Schrift in den Zusammenhang bringen und einbetten, so dass alles harmonisch ineinander übergreift und zueinander passt, damit Gott zu seinem Recht mit uns allen kommen kann. Es darf also nicht geschehen, dass wir irgendwelche Dinge aus dem Zusammenhang herausnehmen und sagen, unser Prophet hat das gesagt. Das stimmt schon, was gesagt wurde. Die Frage ist, können wir es richtig einordnen? Das ist die andere Frage. Damals, die Schriftgelehrten wussten genau, was Mose gesagt hat. Aber die Frage war, konnten sie es einordnen? Hatten sie die göttlich geöffneten Augen? Waren sie gesalbt und von Gott gesetzt? Ich habe es hier wohl schon am Mittwochabend gesagt. Welch ein Unterschied. Das sind die Schriftgelehrten und Pharisäer. Sie konnten ein Zitat nach dem anderen von Moses vorbringen. Plötzlich ist da ein Fischer und ein Zöllner und die Jünger des Herrn, wie immer ihre Zusammensetzung war. Männer nach dem Herzen Gottes. Und schon haben sie hier ein Wort und da ein Wort. Petrus steht zu Pfingsten auf und sagt, werte Leute, diese Brüder sind nicht betrunken, wie ihr meint. Hier erfüllt sich das Wort des Propheten Joel, der da spricht. In den letzten Tagen werde ich meinen Geist auf alles Fleisch ausgießen. Sofort hatten die Männer Gottes das richtige Wort, um die Antwort zu geben, damit alle, die gekommen waren, informiert werden über das, was Gott verheißen und was er später erfüllt hat. Es fing sofort an, nachdem Judas den Verrat getan hatte, spricht Petrus im Kreise der Jünger noch vor Pfingsten und sagt, es steht geschrieben, seine Behausung sollte wüst werden. Und sein Amt sollte ein anderer übernehmen. Und schon ging das los. Das ist Leitung des Heiligen Geistes. Einen Propheten, die Lutheraner haben ihren, die Methodisten ihre, die Mormonen ihren, sie haben alle, einen haben sie alle. Aber die Heilige Schrift sagt es uns hier. Der Herr Jesus hat mit seinen Jüngern gesprochen. Er fing an von Mose und allen Propheten. Und am Schluss des 24. Kapitels hier sagt er, hierauf erschloss er ihnen den Sinn für das Verständnis der Schriften. Und er sagte, musste nicht Christus leiden und so weiter. Und es heißt hier im Vers 44, musste nicht alles in Erfüllung gehen, was im mosaischen Gesetz, bei den Propheten und in den Psalmen über mich geschrieben steht. Im gesamten mosaischen Gesetz, in allen Propheten und in den Psalmen. Das erfüllte sich. Und wenn ihr besonders den Römerbrief und den Hebräerbrief liest, dann werdet ihr sehen, wie in der neutestamentlichen Verkündigung des Wortes das prophetische Wort nicht einseitig ausgelegt, sondern durch die Gnade Gottes eingebettet wurde, dass eine göttliche Harmonie in der Gesamtverkündigung entstand. Und das ist, was der Geist Gottes bis auf den heutigen Tag wirkt. Wo das nicht der Fall ist, wird Fanatismus sein. Man wird auf den Dingen herumpochen und sie oft selber gar nicht tun. Der Herr Jesus sagte ja auf den Lehrstuhl Moses, haben sich die Schriftgelehrten und Pharisäer gesetzt. Mose war ihr Prophet. Heute haben sich viele auf den Lehrstuhl des Propheten gesetzt, den Gott für diese Zeit gesandt hat, ohne den Auftrag zu haben, alles biblisch einzuordnen und dem Herrn die Möglichkeit geben, sich uns zu offenbaren. Damals hat der Herr Jesus zuerst alles von Mose bis hin zu den Psalmen und den Propheten seinen Jüngern gesagt. Dann baten sie ihn, er möge bei ihnen bleiben. Er trat ein, er setzte sich zu Tisch und brach das Brot und dann entschwand er. Nicht einseitige Verkündigung, sondern allseitige Verkündigung wird Jesus Christus in dieser Zeit veranlassen, zu uns zu kommen und das Mahl mit uns zu feiern. Als ich vor kurzem dieses Wort in der Apostelgeschichte las, dass der Herr Jesus sich den Seinen als lebendig bezeugte, ist in mir ein tiefes Verlangen aufgestiegen. O Herr, bezeuge dich uns als der Lebendige, als der Auferstandene, als der, dem alle Macht gegeben ist im Himmel und auf Erden. Wir wollen nicht Wortglauberei. Wir wollen Jesus Christus als den Lebendigen, als den Auferstandenen in unserer Mitte und in unserem Leben sehen. Anders wird es uns nichts nützen. Die Jünger hätten Tag und Nacht sprechen können. Es hätte ihnen nichts genützt. Eine Begegnung mit Jesus, dem Auferstandenen, hat alles bewirkt. Ihnen wurde völlig klar, worum es in jener Zeit ging. Liebe Brüder und Schwestern, es liegt mir tief am Herzen, dass diese Versammlungen eine Begegnung mit Gott werden. Dass Jesus Christus sich uns als der Allmächtige, als der Lebendige, als der Auferstandene bezeugen könnte, dass jeder von uns eine solche Begegnung mit ihm haben könnte in diesen Versammlungen. Es geht nicht um viele Worte. Es geht nicht darum zu wissen, was ist hier gesagt worden oder da. Die Heilige Schrift sagt sogar, wenn man hätte alles aufschreiben wollen, was der Herr Jesus getan hat und so weiter, so würde die Welt die Bücher nicht fassen können. Es geht nicht um die Menge, es geht um die Richtigkeit. Es geht darum, dass das, was wir empfangen haben, durch die Gnade Gottes richtig eingeordnet wird, dass der Herr Jesus zu uns kommen kann, dass er sich uns als lebendig bezeugen und sich uns in der Weise offenbaren könnte, wie damals. Ihr mögt sagen, das tat er nur bei den zwei Jüngern nach Emmaus. Nein, es steht, als die 11 versammelt waren, trat er mitten unter sie. Und im 1. Korinther 15 steht schon gleich Vers 5 oder 6. Und dann offenbarte er sich mehr als 500 Brüdern auf einmal. Jesus Christus kann sich uns allen heute Abend hier als der Lebendige bezeugen und offenbaren. Das ist so, er ist ja derselbe. Und was er am Anfang getan hat, das wird er auch am Ende tun. Wir können nicht anders als den geraden und klaren Weg mit Gott gehen. Und ich hoffe nicht, dass jemand hier ist, der Missverständnisse im Herzen hat, um misszuverstehen, was gesagt wird. Uns geht es darum, dass wir alle Knechte Gottes und auch den hochgeschätzten Dienstbruder Brennhems, den Gott in einer einmaligen, und wir können fast das Wort gebrauchen, in einer nie dagewesenen Weise bestätigt hat. Aber wenn es dann darauf ankommt oder dahin führt, dass Menschen aus einem Propheten ein Idol machen, dann geht das zu weit. Jesus Christus ist und bleibt unser Mittelpunkt. Ich hoffe, dass heute Abend nur Freunde hier sind. Als ich am Mittwochabend hier vom Gottesdienst nach Hause kam, bekam ich einen Anruf aus Kanada von Bruder Gunther. Und er sah, Bruder Frank, du kennst die Mosley-Brüder, das sind zwei Brüder. Die haben geglaubt, dass Bruder Brennhem wiederkehren wird und sie haben ein Flugzeug gehabt und haben darauf gewartet, dass wenn er kommt, dass sie sofort mit ihm per Flugzeug überall hinfahren können. Und ich weiß nicht, meine Brüder waren ja bei der Besprechung teilweise nicht dabei, jetzt in Tucson im Dezember. Aber ich habe mir manches angehört und habe mir meine Zunge verbrannt, weil ich gegen alles auftreten muss, das nicht biblisch einzuordnen ist. Ich kann nichts dafür. Der Geist Gottes in mir widerstrebt allen Dingen, die unbiblisch sind. Dafür kann ich nichts. Das ist nicht mein Verdienst. Das ist der Geist Gottes. Aber ich habe den Brüdern klar sagen müssen, dass sie Dinge glauben, die sie nicht aus der Heiligen Schrift lesen können. Und dann sagte man mir, aber Gott hat uns doch viel Wort Gottes in dieser Zeit dazugegeben. Ich sagte, mir nicht. Mir hat er es nur geoffenbart. Nämlich das, was schon geschrieben steht. Und sie bestanden darauf. Und jetzt sind die Brüder mit 6 Brüdern mit dem Flugzeug aufgestiegen und sind auch direkt runtergekrannt, sind alle 6 tot auf der Stelle. Auf der Stelle. Und ich hoffe nur, dass es ein ganz großes Erwachen gegeben hat unter all denen, die aus Bruder Brennhem ein Idol gemacht haben. Und ich sage noch einmal, ich schäme mich des Evangeliums von Jesus Christus nicht. Ich schäme mich eines Paulus nicht. Ich schäme mich eines Mose nicht. Ich schäme mich auch eines Bruder Brennhem nicht. Im Gegenteil, er ist ein von Gott gesandter Prophet. Aber ich sage noch einmal, ein Idol aus irgendeiner Sache machen, dazu sind wir nicht da. Wir sind dazu da, um Jesus Christus alle Ehre zu geben, ihm den Vorrang zu geben. Er der Mittelpunkt. Gott hat Propheten benutzt, um zu uns zu reden, damit wir zum Worte zurückgebracht werden und alle Dinge biblisch einordnen können. Und ich bekenne es frei und offen. Ich könnte die Dinge nicht biblisch einordnen, heute nicht, wenn nicht Gott seinen Propheten gesandt hatte. Wenn er nicht gekommen wäre, ich wüsste genauso gut oder so wenig wie wir alle. Und wir wären dahin gegangen, Gott hat ihn gesandt. Aber dass wir das Gleichgewicht behalten müssen, steht fest. Andernfalls, die Stürme kommen sowieso schon. Wenn wir schon von selbst Übergewicht bekommen, hier oder dahin, was wird's erst sein, wenn die Stürme kommen? Und Brüder und Schwestern, glaubt es mir, der Feind ist so listig. Er nimmt das Wort Gottes und dann wird er so ein wenig abweichen. Immer wenig und dann etwas dazu und dazu. Ehe man sich versieht, ist man vom Worte Gottes gewichen, ohne es gemerkt zu haben. Wir glauben, dass die Endzeitbotschaft das von Gott geoffenbarte Wort ist und wir zur Heiligen Schrift zurückgebracht wurden, zu der Lehre der Apostel und Propheten. Amen. Jesus Christus, der Eckstein. Wir sind so dankbar für alles. Und so wie der Herr Jesus damals bei seinem ersten Kommen, nachdem er auferstanden war, sich den Seinen als lebendig bezeugte, so will er sich uns als lebendig bezeugen in dieser letzten Zeit. Er ist nicht tot. Ich habe es vorhin gesagt, der Ungläubige sagte, Gott ist tot. Der Gläubige konnte sagen, nein, das kann nicht stimmen. Ich habe gerade mit ihm gesprochen. dieses Zwiegespräch, diese Gemeinschaft, diese Sehnsucht nach Gott, haben wir sie in unserem Herzen? Oder sind wir zufrieden mit einer Erkenntnis? Eine Erkenntnis bläht auf, aber die Liebe Gottes, die baut auf. Sie zerstört nicht, sie zerreißt nicht, sie baut auf, indem alle auf diesem einen Fundament, das Jesus Christus ist, mit aufgebaut werden zu einer göttlichen Behausung im Geiste. Gott will solche Leute aus uns machen, die in seinen Wegen wandeln, die von seinem Geiste geleitet werden, die in den Schranken seines Wortes gehen, die nicht einmal hier und da ausscheren und nach oder Dingen hinterherlaufen, sondern schlicht und einfach den geraden Weg gehen. Paulus hat dann später gesagt, dass er das Wort Gottes gemäß dem Auftrage in der Gemeinde vollkommen ausrichten möchte. Dieses Wort vollkommen ausrichten möchte, das ist sehr wichtig. Nicht nur irgendwie, sondern dem Willen Gottes entsprechend, unter der Leitung des Heiligen Geistes. Er war es damals, der den Gemeinden Aufklärung über die Geheimnisse, die seit Grundlegung der Welt verborgen waren, geben konnte. Warum? Weil es ihm zuteil geworden war, in die Geheimnisse Gottes hineinzuschauen. Und in derselben Weise war es Bruder Brenim in dieser Zeit von Gott gegeben, in die tiefsten Geheimnisse des prophetischen Wortes hineinzuschauen und sie dem Volke Gottes zu bringen. Aber das berechtigt noch keinen von uns auszuziehen und zu sagen, so, ich komme jetzt in demselben Namen, den Paulus predigt. Der eine sagte, Jesus kenne ich, und Paulus auch, aber wer bist du? Es nützt keinem irgendetwas, es sei denn, eine klare göttliche Berufung ist gegeben worden, um das, was Gott beauftragt oder aufgetragen hat, dass es dann auch ausgeführt wird. Es ist nicht an der Zeit und auch nicht nötig, dass hier jemand nach vorne kommt und von einer göttlichen Berufung spricht. Aber das möchte ich sagen. Niemand wird je verstehen können, was es bedeutet, wenn man eine Verantwortung vor dem Angesicht Gottes trägt für die Gemeinde in dieser Zeit. Und wenn man dann Dinge sieht, die abgewichen sind, das ist, wie wir es, Entschuldigung, zu sagen pflegen, dass schon jemand mit dem Krückstock fühlen kann. Und wenn man dann etwas sagt, gibt es Menschen, die es missverstehen, weil sie sofort den Eindruck haben, man hat Bruder Brenim nicht die nötige Ehre gegeben. Die Heilige Schrift sagt, dass wir dem Ehre geben sollen, dem sie gebührt. Und es steht geschrieben, alle Ehre ist unserem Gott. Lest nur die Offenbarung, wie die vier Lebewesen und die 24 Ältesten und alle himmlischen Heerscharen in den Lobgesang einstimmen. Wer wird da geehrt? Kein Prophet. Dem, der auf dem Throne sitzt. Dem, der auf dem Throne sitzt, gebührt alle Ehre, aller Preis und aller Ruhm. Alles andere ist Begeisterung, aber nicht Heiliger Geist. In den Tagen Moses oder auch in den Tagen Sauls und so, es gab immer Menschen, die waren begeistert. Und es gab auch einige, die waren unter prophetischer Begeisterung. Habt ihr es gelesen? In den Tagen Samuels und Sauls und so weiter, da waren Propheten. Das heißt Männer unter prophetischer Begeisterung. Aber die hat ihnen gar nichts genützt. Der hat ihnen gar nichts genützt. Die Salbung, die hat den Unterschied ausgemacht. Es gibt heute Leute, die sind unter einer prophetischen Begeisterung. Sie sind mitgerissen, mitgenommen, aber es ist eine Begeisterung. Was wir benötigen, ist die Offenbarung Jesu Christi, der als Summe des Ganzen in dieser Zeit offenbar geworden ist, als das Alpha und das Omega. Brüder und Schwestern, wenn wir so ernst hier von Angesicht zu Angesicht reden, dann ist das nicht für ungefähr. Das Kommen des Herrn steht nahe. Bevor, wo ist die Brautgemeinde Jesu Christi? Eine prophetische Begeisterung genügt so wenig wie eine andere Begeisterung. Wir brauchen prophetische Offenbarung des Wortes Gottes, dass wir alle Dinge biblisch einordnen in dieser Zeit und erstmal schweigen und hören, was Gott uns zu sagen hat. Wenn wir dem Herrn volle Freiheit geben, ihm alles überlassen, nichts mehr tun wollen, sondern einfach sagen, Herr, hier bin ich, nimm mich, wie ich bin und schenke mir die Salbung deines Heiligen Geistes. Nicht eine prophetische Begeisterung, eine prophetische Offenbarung des Wortes Gottes in dieser Zeit, Offenbarung Jesu Christi, Salbung mit der Kraft des Heiligen Geistes. Und der Geist Gottes führt in alle Wahrheit und das Wort Gottes ist die Wahrheit. Und dann sind wir auf dem richtigen Pfad. Natürlich, die Schriftgelehrten damals, sie konnten sagen, Mose hat angeordnet, Mose hat, Mose hat, Mose hat. Und sie wussten gar nicht, dass sie die Dinge, die Mose angeordnet haben, dem Verstande nach begriffen und nicht der göttlichen Bedeutung nach und sie gar nicht in der Erfüllung gesehen haben. Nachdem der Herr Jesus schon längst die Erfüllung der Schrift war, haben sie immer noch so getan, als täten sie, was Mose ihnen gesagt hat. Und als der Herr böse wurde, ist er in den Tempel reingegangen und hat sie alle verprügelt und ihre Tische umgestoßen und hat gesagt, ihr habt mein Haus zu einer Räuberhöhle gemacht, raus mit euch, hier habt ihr kein Recht mehr drin. Und dann später wurden ja der Tempel zerstört und das Volk Israel zerstreut. Und sie sind mit Mose gelaufen über die ganze Erde durch diese Jahrhunderte hindurch. Und was hat es ihnen genützt? Brüder und Schwestern, ich sage noch einmal unmissverständlich, ich bin Gott dankbar aus tiefstem Herzen für die prophetische Offenbarung seines Wortes, für den Dienst Bruder Brenhams, der unvergleichbar ist mit allem, was gewesen ist. Aber seine Aufgabe bestand, uns zu Jesus Christus, dem Bräutigam unserer Seele zu bringen, uns zuzubereiten auf den glorreichen Tag der Wiederkunft Jesu Christi, nicht in eine Begeisterung zu versetzen. Die Begeisterung sehen wir auf dem Sportplatz oder wenn ein Boxing-Match ist oder hier oder da. Da ist Begeisterung und oft auch in gläubigen Kreisen. Wie oft sind Menschen eine Begeisterung anheimgefallen, anstatt ein Erlebnis zu machen mit dem Auferstandenen, der sich als lebendig bezeugen möchte. Überall, wo der Herr Jesus sich offenbarte nach seiner Auferstehung, war große Freude. Von da ab sahen ihn die Ungläubigen nicht mehr, aber den Gläubigen hat er sich geoffenbart und als lebendig bezeugt. Wir können dem Herrn nicht sagen, o Herr, wenn du heute das oder das tust, dann werden wir glauben, dass du dich uns als lebendig bezeugt hast. Was Gott tun will, ist seine Sache. Wir möchten heute mit einem tiefen Verlangen vor das Angesicht Gottes kommen und sagen, Herr, wie immer du möchtest, aber bezeuge dich als der Lebendige, als der Auferstandene. Was du tust, das wird wohlgetan sein. Ob dabei Kranke geheilt werden, ob Sünder gerettet, was immer geschieht, ob wir mit Geist und Feuer getauft werden, ganz gleich, was geschehen mag. Wir möchten, dass Jesus sich uns als lebendig bezeugt, dass wir ein Erlebnis mit ihm haben, wovon jeder sagen kann, es war gut, hier zu sein. Wir haben den Herrn in seiner Gnade und in seiner Kraft erlebt. Jesus Christus ist derselbe. Er hat damals seinen Jüngern vollen Aufschluss über die gesamte Erfüllung des prophetischen Wortes gegeben. Dann trat er ein in ihr Haus, hat ihnen das Brot gesegnet und ging dann weiter. Und schon war er auf anderer Stelle und hat weiter gesegnet und Brot weiter gebrochen. Und dann offenbarte er sich sogar über 500 Brüdern auf einmal. Wenn wir heute Abend ein Herz und eine Seele sein können und im völligen Glauben, ohne Zweifel, vor dem Angesicht Gottes versammelt sind, kann heute Abend etwas ganz Gewaltiges geschehen. Wir haben unsere Hoffnung in den lebendigen Gott gesetzt. Und wer auf ihn sein Vertrauen setzt, wird nicht zu Schanden werden. Ich möchte, dass wir heute Abend ernst machen. Dass wir Dinge nicht mehr aufschieben und sagen, na ja, es wird schon werden. Sondern sagen, Herr, heute komme ich vor dein Angesicht. Heute möchte ich eine Begegnung mit dir haben. Heute offenbare du deine Macht und Herrlichkeit, denn du bist auferstanden, du lebst, du hörst, du redest und du segnest. Wenn wir so mit dem Herrn heute Abend hier sprechen, werden wir bald sein rauschendes Gewand, wie ein Liederdichter singt, in unserer Mitte verspüren. Wir werden merken, dass eine Lieblichkeit des Geistes Gottes auf uns alle herabkommt. Keine dogmatische Verkündigung, der Prophet hat gesagt, sondern eine Lieblichkeit eingebettet in das Gesamtgeschehen Gottes in dieser Zeit. Wissend, der Herr wacht über seinem Volke. Er wacht über seinem Worte, um es zu erfüllen. Ob Petrus so viel aufsagen konnte wie die Schriftgelehrten, das weiß ich nicht. Aber eins wusste ich. Jedes Mal, wenn es Not am Mann war, dann hatte er das richtige prophetische Wort im Munde. Der Heilige Geist hat es hereingelegt. Er war ein Fischersmann. Das andere waren Theologen und sie logen auch zum größten Teil. Aber er, dieser Mann Gottes, so schlicht und einfach, so schlicht und einfach, hatte Gottes Wort im Munde, wann immer es nötig war, nicht für sich selber. Heute gibt es viele, sie nehmen das, was der Prophet gesagt und was ihnen in das Konzept hineinpasst, das nehmen sie und das betonen sie. Das ist doch keine Verkündigung. Für wen predigen wir denn hier vorne? Um uns zu rechtfertigen? Nein. Wir predigen, wie Paulus sagt, um allen Aufschluss zu geben über das Geheimnis, das seit Grundlegung der Welt den Menschenkindern verborgen war, jetzt aber seinen Heiligen kundgetan wurde. Darum geht es doch, nicht um Rechtfertigung. Gott ist der, der rechtfertigt. Und Paulus sagt an die Korinther, nicht der ist empfohlen, der sich selbst empfiehlt, sondern der, der den der Herr empfiehlt. Es braucht sich niemand selber zu empfehlen. Der Herr macht die Empfehlung. Aber darum geht es in dieser Zeit. Nicht eigene Verteidigung, nicht eigene Rechtfertigung, sondern einen Aufschluss zu geben über das gesamte Heilsgeschehen. Ja, wie Paulus an anderer Stelle schreibt in der Apostelgeschichte im 20. Kapitel, dass er den gesamten Heilsratschluss Gottes verkündigt hat. Darum geht es in der heutigen Zeit. Paulus sagte, er wollte das Wort vollkommen ausrichten. Nicht nur teilweise, vollkommen ausrichten. Und wir glauben, dass in dieser Zeit das Wort Gottes vollkommen wieder erstattet wurde. Aber dieses vollkommene Wort muss eingebettet sein in all den Verheißungen, in dem prophetischen, in dem Apostelwort, im Neuen, im Alten Testament. Es muss alles richtig ausgewogen und eingebettet sein. Nur so kommen wir zu einem wirklichen Gotterleben schon heute Abend. Ich spreche einfach den heutigen Abend an. Ob wir morgen hier sind, weiß ich nicht. Wir haben's vor, so Gott will, und wir leben. Aber heute sind wir hier. Und heute will der Herr sich uns offenbaren. Sagt mal, seid ihr mit diesem Verlangen in eurem Herzen gekommen, Gott heute zu erleben? Sagt es mal ganz ehrlich. Ja oder nein? Ja oder nein? Wenn das Ja ein Ja ist, das vor Gott gilt, dann werden wir Gott heute hier erleben. Anders geht das nicht. Wir können einander täuschen, aber Gott kann nicht täuschen. Er bezeugt sich als der Lebendige, als der Herr, der da ist und der da war und der da kommt. Wir wissen auch all die anderen Apostel im Neuen Testament. Sie haben immer, nimmt Jakobus, als da gefragt wurde, was geschieht jetzt mit den Heiden, Dann steht er auf und sagt, Simon Petrus hat bereits gesagt, wie im Propheten geschrieben steht, dass Gott sich wenden wird zu den Heiden und wird ein Volk für seinen Namen herausnehmen. Die Apostel hatten das prophetische Wort nicht zu ihrer eigenen Verteidigung, sondern um der Gemeinde zu zeigen, dass sich jetzt ein Teil der göttlichen Heilsgeschichte erfüllt. Und deshalb war Gott mit ihnen. Und sie waren ein Herz und eine Seele, vereinigt und zusammengehalten durch die göttliche Liebe, die da ist, das Band der Vollkommenheit. Wenn das Wort Gottes vollkommen ausgerichtet werden soll, dann muss die vollkommene Liebe Gottes unsere Herzen erfüllen, in der das vollkommene Wort hineingebettet sein kann, damit eine vollkommene Frucht entstehen und aufwachsen kann in dieser letzten Zeit. Wir wissen, dass Gott ja am letzten Tage das Schöpfungswerk zum Abschluss gebracht hat. Alles war schon schön, aber als die Dinge abgeschlossen waren, war Gott froh und er ruhte am siebenten Tage von all seiner Arbeit und er sah, dass alles, was er getan hat, sehr gut war. In diesem Gemeindezeitalter kommt alles zum Abschluss und was Gott tut, ist wohlgetan. Es ist ein herrliches Werk, ein herrliches Werk. Unter allen Völkern, Sprachen und Nationen hat der Herr sein Volk. Er ruft sie heraus, er segnet sie, er bezeugt sich ihnen als der Lebendige. Brüder und Schwestern, lies doch einmal dieses Wort unter Gebet, wo da geschrieben steht, und er bezeugte sich ihnen als lebendig. 40 Tage und 40 Nächte. Was das heißt, wisst ihr ja. Gott schläft und schlummert nicht. Er ist der Hüter Israels, er der Hüter seiner Gemeinde. Ob Tag oder Nacht, Gott hat immer Sprechzeit. Wir können immer mit seiner Hilfe und mit seinem Segen rechnen. Aber wir müssen uns völlig entäußern und selber vergessen, all unser Können, all unser Wollen müssen wir beiseite legen und sagen, Herr, hier bin ich. Hier sind wir als dein Volk. Und das dürfen wir mit aller Demut sagen. Gott hat uns Gnade geschenkt. Als die Ungelehrtesten dieser Zeit, als die Menschen, die am wenigsten wissen, dass wir genügend göttliche Offenbarungsworte empfangen haben, um das, was Gott jetzt tut, biblisch einordnen zu können und dem Volk des Herrn das gesamte Wort, die ganze Offenbarung zu bringen und dass sie im Herzen seiner Jünger versiegelt wird, wie der Prophet Jesaja gesagt hat, versiegle die Weisung im Herzen deiner Jünger. Nicht in allen Menschen, sondern im Herzen der Jünger. Wer ist ein Jünger Jesu? Das ist ein Schüler. Das Wort Jünger und Schüler ist das Gleiche. Ein Jünger ist ein Schüler in der Schule Gottes. Heute wollen viele Meister sein. Und wie Paulus schreibt, ihr habt viele Zuchtmeister. Meister ist ja ganz schön, aber die Bibel sagt, einer ist unser Meister und das ist Jesus Christus. Und einer ist unser Herr. Das ist er. Aber es gibt also keinen Meister, aber es gibt Zuchtmeister. Und die brauchen wir nicht. Wir brauchen Väter in Christo. Männer Gottes, die das Wort des Herrn aus tiefstem Herzen bringen und dem Volke Gottes das sagen, was der Geist geoffenbart hat. Und ihr werdet sehen, es wird dem Herrn gelingen, aus der Verkündigung, wie er sie gegeben hat, eine Braut herauszurufen, ohne Flecken und ohne Runzel, sie zu reinigen und zu heiligen und unanklagbar vor sein Angesicht hinzustellen. Bei uns mag das unmöglich erscheinen. Bei Gott sind alle Dinge möglich. Er hat die Dinge aus dem Nichts ins Dasein gerufen. So ist das auch in unserem Leben. Wenn wir schon alle etwas mitgebracht hätten, nun gut, dann könnten wir uns sogar noch etwas darauf einbilden. Nichts hab ich zu bringen, alles, Herr, bist du. Aber aus diesem Nichts rufst du etwas ins Dasein, durch dein Allmachtswort, das ewigen Bestand hat. Und wir müssen ein Nichts geworden sein. Und dann kann der Herr alles aus uns machen. Wir müssen nichts mehr wissen, damit er unser Wissen und alles, was wir sind und haben, dass er es ist und sein Name erneut verherrlicht werden kann und sein teures und heiliges Blut uns alle reinigt von aller Schuld und von aller Sünde, dass wir vor sein Angesicht mit Frohlocken hintreten können und sagen, Herr, bezeuge dich uns als der Lebendige, wandle mitten unter den 7 goldenen Leuchtern und rede zu uns durch dein teures und heiliges Wort. Der Herr hat damals seinen Jüngern die Schrift geoffenbart, das prophetische Wort kundgetan, hat ihnen auch den Sinn für die Schrift geöffnet und hat sie gesegnet. Das Gleiche tut er jetzt. Er kann sich nicht ändern. Und wenn jemand meint, dass das Bruder Branham etwas anderes gesagt hat, wie die Bibel sagt, der hat sich getäuscht. Das kann ich ihm ruhig so frei und offen sagen. Der hat sich getäuscht. Wenn Gott redet, dann redet er nicht zwei verschiedene Dinge, dann redet er eine Sache. Von Anfang an ist es so gewesen. Wer könnte sich dann darauf verlassen? Und Bruder Branham sagte oft genug, es ist seine Aufgabe, die Gemeinde des Herrn, die zerstreut war und festgehalten wurde in Satzungen und allen möglichen, dass sie zurückgebracht werde zu dem untrüglichen und unvergänglichen Worte Gottes. Und dahin sind wir zurückgekommen. Und er sagte, der Heiligen Schrift kann niemand etwas zufügen. Und so steht es auch geschrieben. Niemand darf ein Wort zufügen oder hinwegnehmen. Sogar als man ihm sagte, hör mal, in den 7 Siegeln werden Dinge geoffenbart, die gar nicht in der Bibel stehen. Und er wurde nur einen Moment stille. Er sagt, ein Augenblick, das ist der Trick des Teufels. Er sagt, Gott kann nur offenbaren, was in seinem Worte ist. Das ist das einzige Fundament. Es war verborgen, es war versteckt und ist geoffenbart worden, aber ist im Worte Gottes zu finden. Und so möge unser Glaube nicht auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft gegründet sein. Und die Kraft Gottes ist in seinem Wort. Sein Wort ist ein Allmachtswort. Und alle, die sein Wort in sich aufgenommen haben, werden diese Allmachtskraft Gottes erleben und werden gesegnet sein. Und es werden Menschen des Friedens sein, Menschen des Segens und der Liebe. Nicht mehr mit Rechthaberei und ich weiß mehr als du und dies. Wir wissen alle gleich viel. Wenn der Herr nicht mit uns geredet hätte, wüssten wir alle gar nichts. Davon müssen wir ausgehen. Und wenn Gott so gnädig ist und mit uns redet und uns Gnade schenkt, dann nur deshalb, dass wir gemeinsam auferbaut werden, bis wir alle vollendet sind in Jesus Christus, unserem Herrn. Und dass wir dann vom Glauben zum Schauen kommen können. Es gibt Stunden der Belehrung, der Zurechtweisung, der Beugung, des Aufhebens. Es gibt mancherlei Stunden, die Gott uns vor seinem Angesicht bereitet. Was immer er tut, ist wohlgetan. Und wir möchten um jeden Preis vor ihm bestehen, koste, was es koste. Wir möchten das Gleichgewicht behalten im Leben und in der Verkündigung. Und so es möglich ist, möchten wir anderen helfen und ihnen zum Segen werden aus Gnaden, dass wir nicht für uns gelebt hätten, sondern für den Herrn. Sollten Geschwister unter uns sein, die noch nicht wissen, was Gott getan hat, die vielleicht von dem Dienst Bruder Branhams gehört haben, ohne zu wissen, in welch einer Weise Gott ihn gesegnet und bestätigt hat. Wir haben Tonbänder und Literatur in einigen Exemplaren und darin ist eine gute Übersicht seines Dienstes und dessen, was Gott getan hat in dieser Zeit. Wir sind dem Herrn sehr dankbar dafür. Wir wären heute nicht hier, wenn nicht Gott das alles getan hätte und uns zu seinem Worte zurückgebracht. Aber je länger und je näher wir dem Kommen des Herrn oder an das Kommen des Herrn gereichen, umso klarer müssen wir unseren Stand auf dem Worte Gottes einnehmen. Himmel und Erde werden vergehen, aber Gottes Wort bleibt in Ewigkeit. Und wir möchten, dass dieses Wort in uns allen zu finden ist, wenn der Herr Jesus wiederkommt, um die Seinen zu holen. Wir wollen auch für die Versammlungen morgen beten, dass Gott den Himmel öffnet und die Ströme seiner Geisteskraft auf uns herablässt. Wer möchte ein Pfingsten erleben? Ich glaube, wir alle, stimmt's? Wir möchten alle ein Pfingsten erleben, ein Brausen vom Himmel. Ach, möge der Herr unser Verlangen stillen und sich uns als der Lebendige bezeugen und uns segnen aus dem Reichtum seiner Gnade. Amen. Wir stehen noch auf zum Schlussgebet.
Herr Vater, wir danken dir noch gemeinsam für den reichen Segen für heute Abend. Herr, du hast uns schon so oft gesegnet. Was sollen wir dir bringen? Was sollen wir dir sagen, Herr? Hilf uns, o Herr, in diesen Tagen. Herr, wir schauen auf zu dir, Herr. Wir wissen, Herr, dein Kommen ist sehr nahe. Treuer Herr, wir wissen, Herr, du hast in unseren Tagen so mächtig geredet. Auch in unserer Mitte, Herr. Wir sagen dir Dank für alles, Herr. Herr, auch in dieser Nacht wirst du mit uns sein. Segne unsere Brüder, unsere Schwestern, Herr. Segne auch die nicht hier sein können, Herr. Segne in alle Lande dein Volk, Herr. In Ost und West, in Süd und Nord, Herr. Überall deine Auserwählten. Wir danken dir für alles. In Jesu Namen. Amen.